Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Verena Benz. Liebe Verena, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
Hi Sibel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Magst du uns bitte erzählen in eigenen Worten, wer du bist und was du machst?
Oh je, ich tue mir das sehr schwer, weil ich mittlerweile so viele Sachen mache. Ursprünglich habe ich mich mal Anfang 20 selbstständig gemacht mit einem Bio-Supermarkt und dann gemerkt, dass Nachhaltigkeit ein riesengroßes Thema in der Zukunft sein wird und mich sehr, sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Geschäftsmodelle beschäftigt und bin dann direkt in die Gründung eines nachhaltigen Modelabels gegangen. Und von dort aus habe ich mich über viele Stufen weiterentwickelt und betreibe mittlerweile eine Fair Fashion Holding, wo wir uns rund um das Thema Lifestyle und nachhaltige Produkte, aber auch nachhaltige Businessmodelle engagieren.
Deine Reise finde ich total spannend, also dass du mit einem Bio-Supermarkt angefangen hast. Wie kam es denn dazu eigentlich?
Also das war, glaube ich, so das klassische Generation Y-Thema. Ich wollte irgendwann was machen mit Sinn. Ich kam vom Marketing und hatte es irgendwann satt, einfach für irgendwelche Industrien eben Werbung zu schalten. Und da war es irgendwie so sehr logisch, dass ein das früher oder später in die biologische Richtung treibt. Und wo die Liebe hinfällt, bin ich dann aufs Land gezogen und dort gab es einen Biosupermarkt, der stand zum Verkauf und ich hatte da Bock drauf.
Verstehe. Genau. Ja, manchmal sind es die Zufälle. Und was ich auch total spannend finde, das habe ich jetzt in den Interviews auch schon häufiger gehört, ist, dass die Reise eben oft über Bio-Lebensmittel dann in die Bio-Bekleidung geht. Ich weiß nicht, öffnet das die Augen für eine Industrie, die da noch so viel nachzuholen hat? Oder wie kam bei dir der Shift?
Ja, definitiv, weil ich glaube, die meisten Menschen haben zum allerersten Mal Kontakt mit dem Thema Nachhaltigkeit über die Ernährung. Man sagt auch, dass das sozial studienmäßig damit was zu tun hat, dass eben der Egoismus groß ist und dass der Mensch als Egoist zuerst da anfängt, wo es ihm selber was bringt. Und Leute wollen ja gesund sein, wollen gesund leben und deswegen greifen sie zum allerersten Mal zu was Ökologischem, eben meistens bei der Ernährung. Also ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber so wird es zumindest mal in den meisten Studien beschrieben, warum das Thema Nachhaltigkeit so häufig eben bei den Lebensmitteln anfängt. Und von dort ausgehend aber ist es dann eigentlich sogar ein sehr logischer Weg, weil ja das nächste und größte Sinnesorgan die Haut ist und auch über die Haut möchte man ja keine toxischen Chemikalien aufnehmen. Man möchte auch auf der Haut was Gesundes tragen und auf Plastik verzichten. Und so kommt dann eben eins zum anderen und tatsächlich bin auch ich die Reise genauso gegangen. Also ich bin eben über die Lebensmittel und die Umstellung meiner Ernährungsweise auf komplett vegan. Also vegetarisch war ich schon sehr lange, aber Veganerin bin ich dann damals geworden und wollte natürlich dann auch in meinem Kleiderschrank auf Leder und Wolle und so weiter verzichten. Und ich sag's dir, damals gab es einfach fast kein Angebot an nachhaltiger Mode, die dann auch noch besonders schön und fancy aussah. Und so bin ich dann tatsächlich in die Gründung meines eigenen Brands gekommen.
Du sagst damals, wann war das?
Das ist jetzt 8 Jahre her ungefähr. Ja, 2014 habe ich gegründet.
Und seitdem hast du mehrere Fashion-Brands gegründet, richtig?
Gegründet nicht, aber ich habe Lovejoy dann aufgebaut, also mit eigenen Händen sozusagen einen Stein auf den anderen gesetzt und nach 4 Jahren circa, also ich war sehr froh, als ich die ersten 3 Jahre überstanden hatte, weil man weiß ja, dass das so irgendwie die kippeligste Zeit im Startup ist, aber wenn man das mal geschafft hat, dann kann man so ein bisschen aufatmen und nach 4 Jahren ist mir aber dann tatsächlich privates Geld ausgegangen, also mir war es immer sehr wichtig, sehr autonom und autark zu arbeiten, nicht auf Investoren angewiesen zu sein, möglichst alles irgendwie so aufzubauen, dass es mir auch voll und ganz gehört. Und Ende 2017 dann aber ist mir und meinem damaligen Partner klar geworden, okay, also wir haben da jetzt ganz schön viel rein investiert, aber wir haben jetzt so unsere persönliche finanzielle Grenze erreicht, es wächst aber weiter. Wir sollten uns so langsam mal überlegen, was wir damit machen, wenn es jetzt noch weiter Wachstumskapital braucht. Und dann haben wir entschieden, dass wir dann doch eben Investoren reinholen. Und so bin ich 2018 dann an Investoren geraten, mit denen ich sehr, sehr gut zusammengearbeitet habe. Und ich habe dann einen Anteil von meinem Brand verkauft. Und meine Bedingung war, dass ich zwar bereit bin, einen Anteil von meinem Brand herzugeben, ich aber gleichzeitig im Umkehrschluss gerne eine Holding gemeinsam mit diesen Investoren gründen möchte, mit welcher wir auch andere nachhaltige Brands, die Kapitalbedarf haben, eben unterstützen können. Und dass ich ganz gerne eben meine Brand nicht nur als einzelnes Venture Capital Investment von dieser Holding eben sehen wollte, sondern ich wollte mich auch selber absichern und wollte dann eben eine nachhaltige Fashion Holding aufbauen. Und das ist dann tatsächlich passiert. Also 2019 haben wir dann zu 100% noch eine weitere Brand gekauft. Der Gründer wollte total raus. Also der wollte sich einfach nach 10 Jahren komplett umorientieren und hatte kein Interesse, an Bord zu bleiben. Und dann haben wir das Brand von ihm übernommen. Und für ihn war das natürlich auch toll zu sehen, dass es an jemand geht, der eben auch aus der nachhaltigen Mode kommt und der das in seinem Sinne weiterführt. Genau.
Das klingt nach einer total spannenden Reise. Und mich interessiert jetzt besonders, was die Sustainable Business Models mitbringen müssen, damit sie bei euch, also dass es euer Interesse weckt und dass ihr sagt, wir würden da investieren.
Ja, gute Frage, weil man könnte ja meinen, dass es eigentlich dann ja untereinander zueinander in Konkurrenz stehen könnte. Und tatsächlich war das auch eine meiner Befürchtungen, wenn wir das jetzt so machen, dass wir am Ende eben lauter nachhaltige Modelabels sind, die möglicherweise ja genau in den gleichen Markt wollen. Und insofern war dieses erste Brand, was wir da dazu gekauft haben, Tok Tok heißt es übrigens und sitzt in München, ein total guter Fit zu Lovejoy, weil die vom Stil her und auch vom Preis her wo ganz anders verortet sind im Markt als Lovejoy. Also der Style war basic-lastiger, auch für Männer, also mehr so Streetwear. Und dadurch, dass der Produktionsstandort nicht wie bei Lovejoy in Deutschland war, sondern in Indien, wo sie Fairtrade produziert haben, kam auch der Preis, also das Preisgefüge hat super gut zusammengepasst. Tok Tok waren eher so die Einstiegsprodukte und die Basics und Lovejoy ein bisschen hochpreisiger und auch vom Stil her ganz anders. Aber was viel wichtiger war, dass Lovejoy sehr retail-lastig ist. Das heißt, wir haben eine große Kompetenz im B2B-Bereich und Tok Tok kam von genau der anderen Ecke. Der Gründer hat es so aufgebaut, dass es immer nur oder sehr, sehr schwerpunktlastig über den Direktvertrieb, also D2C ging, über den eigenen Online-Shop. Und er hat sich auch nicht an irgendwelche Modezyklen gehalten, sondern einfach immer produziert und abverkauft. Und hatte eben, es war so das Bild, Lovejoy hatte 80% B2B-Kunden und 20% online. Und bei Tok Tok war es genau andersrum. Und das hat insofern natürlich unser Interesse geweckt, weil wir gesehen haben, da gibt es Synergien, wir können uns gegenseitig mit unseren Stärken helfen und wir nehmen uns nichts weg vom Kuchen, sondern wir ergänzen uns auch noch im Stil und im Preis-Leistungsgefüge und deswegen war das natürlich ein Glücksgriff. Und das nächste Brand, was wir dann noch mit dazu aufgenommen haben, 2020, ich komme immer ein bisschen durcheinander jetzt mit den Jahren, aber ich denke, das geht allen so. Seitdem
geht es allen so, also da sind so ein paar Jahre irgendwie wie ausgeblendet, stimmt, ja, verrückt.
Genau, ja, verrückt. Also 2020 haben wir dann noch einen Brand unter Vertrag genommen aus Barcelona, das ist ein Sneaker-Label und da war es uns natürlich dann wichtig, dass wir jetzt erstmal nicht weiter in Fashion expandieren, sondern eben jetzt anfangen auch ergänzende Sortimente einzukaufen und insofern war Schuhe natürlich das perfekte Thema. Und da ist jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt, der sich über alle drei Brands hinwegzieht. Es muss auf jeden Fall immer der Schwerpunkt auf einem komplett nachhaltigen Produkt liegen. Das heißt, es muss also alleine auch für mich, weil ich auch aus der Biobranche komme und weil mir das wichtig ist von Haus aus, muss es immer das nachhaltigste Produkt sein, das geht. Also bei einer, bei einem Brand, das wir einkaufen, schauen wir darauf, ob das Produkt auch wirklich nachhaltig ist oder ob es Greenwashing ist. Und wir achten auch darauf, ob man am bestehenden Sortiment vielleicht auch noch was verbessern kann, also noch nachhaltiger machen kann. Und bei diesem Label in Barcelona war es so, die haben schon ein nachhaltiges Schuhsortiment gehabt. Aber es gab hier und da ein Lederpatch oder hier und da irgendwie vielleicht ein Klebstoff, der nicht rein sollte. Und da haben wir jetzt dann ein Jahr lang daran gearbeitet, den wirklich nachhaltigsten Sneaker der Welt zu entwickeln, der einfach einen sehr hohen Recyclinganteil hat, aber nicht nur aus Plastik ist, sondern eben einen organischen Recyclinganteil hat. Also sprich, wir nennen es so die Vegan Bowl. Da ist Reisabfall drin, Maisabfall, Apfel, Trester-Abfälle. Also so, das ist wirklich die beste Kombination aus organischem Material und recyceltem Material. Und mit dem gehen wir jetzt Anfang 2022, ah ja, das ist ja jetzt, gehen wir jetzt an den Start. Also ist in Produktion, wird in Europa produziert. Und was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, es gibt so die drei Standards. Es muss vegan sein, es muss nachhaltig sein im Sinne von eben organischem, ökologischem Material und es muss fair und sozial hergestellt sein. Also das sind so die drei Säulen, quasi Mensch, Umwelt und Tier. Und damit fahren wir ganz gut. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du noch hinaus möchtest, nämlich auf Businessmodelle, die vielleicht gar nicht so sehr mit dem Produkt zu tun haben.
Ja, genau.
Genau, das ist nämlich tatsächlich auch jetzt so das Thema, mit dem ich mich am allermeisten beziehungsweise auch am allerliebsten beschäftige. Du merkst schon, die Reise ist ja lang gewesen. Wir sind jetzt 10 Jahre weiter von da, wo ich damals irgendwie gestartet bin. So der erste Kontakt mit Nachhaltigkeit war waren die Lebensmittel und war so das erste Mal dieses Aha-Erlebnis, wie funktioniert ein Supply Chain, damit alle davon leben können. Was ist Nachhaltigkeit im Generellen? Und dann über die textile Kette bin ich jetzt an den Punkt gekommen, wo ich merke, die Textilwirtschaft hat ein Datenproblem und ein Digitalisierungsproblem. Wir arbeiten quasi wie vor 100 Jahren mit Schnitten, die total veraltet sind. Wir haben so hohe Rückreturenquoten in der Branche, weil die Sachen nicht richtig passen. Es scheint aber irgendwie allen auch egal zu sein, beziehungsweise natürlich nicht egal, weil es kostet ja, aber man nimmt es so hin und die Art und Weise, wie in der Textilwirtschaft gewirtschaftet wird, ist so Hauptsache viel, Hauptsache den Markt überfluten und dann Hauptsache irgendwie loswerden. Und das führt natürlich oder hat, und das ist jetzt der Status quo, hat dazu geführt, dass wir einen extrem Warendruck haben im Markt und natürlich auch einen krassen Preiskampf, unter dem eigentlich am Ende alle auch wieder leiden. Also es wird ja kaum ein Produkt zum vollen Preis verkauft, sondern es wird quasi auf den Markt gebracht und nach 2 Wochen teilweise schon wieder reduziert. Und darunter leidet ja eben die komplette Supply Chain. Und trotzdem ist alles irgendwie auf diesem kurzen Verfallsdatum aufgebaut. Und wir haben schon ganz viele Ansätze jetzt auch durch die nachhaltige Mode, dass man sagt, okay, dann machen wir halt Sachen, die irgendwie langlebiger sind. Dann machen wir Sachen, die nicht so stylisch sind, sondern die man über Saisons hinweg tragen kann. Man macht Caps für Kollektionen. Also es gibt so ganz viele kleine und schöne Ansätze, wie man das Ganze umschiffen kann. Aber es gibt trotzdem noch nicht diese eine Lösung, die das zentrale Problem eben mal angeht, nämlich dass eigentlich doch nur das produziert werden sollte, was der Kunde auch will. Also dass Sachen schon vorher eigentlich einen Käufer haben, bevor sie erst produziert werden. Und das wiederum funktioniert natürlich nur, wenn man eine digitale Lösung dafür hat, die den Kunden mit dem Produkt quasi abgleicht. Und da haben wir jetzt in ein Startup investiert, was ich total toll finde, weil es zwei Frauen sind, also zwei Gründerinnen, zwei Forscherinnen, die 8 Jahre lang jetzt daran entwickelt haben, eine Artificial Intelligence zu entwickeln, mit der du ganz viele Sachen machen kannst, aber du kannst zum Beispiel auch über einen digitalen Twin, also im Prinzip ein Bodyscan von dir in 3D, der einen Avatar erzeugt. Mit diesem Avatar kannst du einkaufen gehen. Du kannst quasi deinen Avatar mit dem Avatar des Models vergleichen und siehst so, ob dir das Kleidungsstück passt. Das ist aber nur ein Ansatzpunkt von ganz vielen Sachen, die diese Lösung auch noch kann, über die wir gerne noch sprechen können. Aber ich höre jetzt mal auf zu reden.
Das ist ja auch spannend, was du erzählst. Also diese Brand heißt Beware, richtig? Beware, genau. AI. Und ich habe zuerst fast Beachwear gelesen. Und dann dachte ich, okay, Kleidung, Schuhe und jetzt kommt die Beachwear. Nein, es ist dein digitaler Twin, den du damit herstellen kannst. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Ich habe mit anderen gesprochen, die sowas auch machen und die sagen, die größte Herausforderung ist allerdings auf der Brandseite, weil man da auch immer noch, wie du sagst, arbeitet wie immer und eigentlich nach und nach jetzt zügig in die digitalisierten Schnitte gehen muss, in die 3D-Schnitte, ja, damit man den digitalen Zwilling auch anziehen kann. Habt ihr da auch Pläne für die Marken, die bei euch im Portfolio sind?
Ja, absolut. Also was du sagst, ist komplett richtig. Und das ist eben auch dieses Thema, mit dem ich mich gerade so gerne beschäftige, weil ich über meine Laufbahn quasi ein Netzwerk aufgebaut habe zwischen Industrie, also Produzenten, Läden, also Retail, Online-Plattformen, Marktplätzen, aber auch den Marken und darüber eben auch der perfekte Partner für diese Lösung bin, für Be Aware, weil ich überblicken kann, an welchen Stellen man wo welche Lösung braucht, damit wir den kompletten Supply Chain digitalisieren können. Weil es bringt ja am Ende des Tages nichts, wenn wir vielleicht mit einem digitalen Twin einkaufen können, aber nachher zum Beispiel nicht auch dieses Teil, was wir uns angezogen haben, beispielsweise maßgefertigt produziert werden kann, on demand. Das heißt, du musst den kompletten, die komplette Lieferkette mit abholen und alle auf das Next Level holen. Und auch da gibt es natürlich auch schon Anbieter. Du sagst ja auch, du sprichst mit Leuten, die sowas machen. Also es gibt gerade sehr viele Leute, die sich damit beschäftigen. Aber womit wir uns beschäftigen, ist eben, wie kann unsere Lösung, die tatsächlich auf Knopfdruck dann auch einen maßgefertigten Schnitt ableiten kann von deinem Avatar. Also das ist eigentlich so die Krönung von dem, was wir können und was auch noch keiner kann und was patentiert ist. Und worüber ich gerade übrigens zum ersten Mal spreche. Das ist das, wo wir hin möchten. Also wir wollen wirklich am liebsten sogar den ganzen Prozess dahin trimmen, dass wir zu einem demokratischeren Designablauf kommen, dass wirklich der Endverbraucher mitbestimmen kann, was er nächstes Jahr von der Kollektion kaufen möchte oder eben sogar die Kollektion durch seine Wahl auch beeinflussen kann. Weil jetzt ist es ja so, dass wir alle in der Mode schon 1,5 bis 2 Jahre vorher planen, designen, produzieren und das alles ein riesengroßes Ratespiel ist. Und davon müssen wir wegkommen, weil es gibt nur diese Massenproduktion und diese vielen Überhänge, die nachher vernichtet werden müssen, weil eben A, die Kunden es gar nicht wollen oder B, es nicht passt und dann nachher irgendwie geschreddert oder vernichtet wird oder was man jetzt ja raus gefunden hat, in irgendwelchen Wüsten auf Müllhallen landet. Also das ist ja das Worst-Case-Szenario. Und eigentlich können wir es schon längst besser. Wir müssen es nur tun und wir müssen natürlich viel Mind-Changing betreiben, dass Leute, also die Akteure, die jetzt eben drin sind, vom Designer über die Online-Shop-Betreiber, die Marken und die Produzenten, dass die alle abgeholt werden und dass wir ein neues Verständnis dafür entwickeln, wie das eigentlich in Zukunft ablaufen könnte. Und da hilft aber natürlich auch so eine Entwicklung wie das Metaverse, weil über das Metaverse erfahren wir auf einmal, dass Mode ja gar nicht unbedingt existieren muss. Sie muss ja vielleicht gar nicht mal produziert werden, weil sie ist ja sowieso nur dazu da, dass ich sie auf Instagram meinen Freundinnen auf meinem Avatar zeige. Weißt du, wie ich meine? Also all diese Entwicklungen sind gerade sehr förderlich, um den Supply Chain der Textilwirtschaft auf ein anderes Level der Digitalisierung zu heben.
Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Ja, du sagst es schon, eigentlich ist es so einfach. Es ist ja wie so oft, wenn man etwas schon immer so gemacht hat, dann fällt es so schwer zu sagen, jetzt machen wir es mal anders. Im Prinzip gibt es alle Tools schon. Jetzt müssen wir die nur zusammenfügen und dann das in Ordnung bringen. Und das klingt so leicht. Und doch möchte ich nochmal auf dieses Thema der Kleidung, digitale Kleidung zurückkommen, weil das interessiert mich. Was macht ihr da anders? Was habt ihr da patentieren lassen genau? Was euch da unterscheidet?
Also uns unterscheidet, dass wir eben von dem Kleidungsstück, was digital als Schnitt existiert oder also dessen Daten eingelesen wurden, dass du auf deinen Avatar mappen kannst, so nennen wir das, so dass du dich auch in dem Kleidungsstück anschauen kannst. Du kannst es quasi digital anprobieren. Du kannst aber auch einfach deine Handykamera umstellen und es direkt auf dir selber anschauen. Also von dieser Lösung des selber Anschauens, wie sieht das Kleidungsstück an mir aus, gefällt mir die Farbe an mir, gefällt mir das Material und so weiter, können wir dann im nächsten Schritt auch sagen, oh, ich möchte vielleicht gerne den Ausschnitt noch ein bisschen tiefer oder die Ärmel ein bisschen kürzer, und kann vielleicht auch noch das Design dazu auswählen und kann dann auf Abschicken drücken und dieses Kleidungsstück kann dann quasi auf Knopfdruck in einen Schnitt übersetzt werden, der dann in eine Maßfertigungsproduktion für dich umgesetzt werden kann. Und das ist das, was wir können und wo wir natürlich noch einen weiten Weg hin haben, da noch mehr Brands abzuholen. Loftshy ist zufälligerweise bereits jetzt dazu in der Lage, weil wir eine eigene Produktion mit aufgebaut haben, also eine Manufaktur, mit der ich auch schon immer on-demand gearbeitet habe. Also dieses Prinzip, dass ich möchte keinen Sale, ich möchte keine Überhänge, ich möchte keinen Deadstock, das verfolge ich mit meinem eigenen Brand eh schon von Anfang an, weil ich das als das Nachhaltigste empfunden habe. Und es passt jetzt zufälligerweise genau zu dem Ansatz, den BioWare auch verfolgt. Nämlich den der, wir nennen es die Massenmaßfertigung.
Das heißt, ihr bietet eine Lösung wie so ein Plugin oder wie so ein, nennen wir es mal Plugin, für die, für die Marken, die schon mit 3D-Digitalschnitten arbeiten, und da kann man das dann Programm erweitern mit eurer, wie nennt man das jetzt, Software.
Genau.
Und dann kann man da on-demand produzieren. Cool.
Genau. Das zum einen, da wir aber wissen, dass viele Marken ja eben, wie du schon auch richtig sagst, noch gar nicht digitalisiert sind, haben wir jetzt eine Schritt 1 erste Lösung, mit der man diesen Avatar-Vergleich machen, also den Größenvergleich machen kann. Das wiederum, dafür brauchen wir eigentlich gar nicht viel von der Marke, sondern eigentlich nur eine Größentabelle, die meisten, also eigentlich jede Marke auch sowieso haben sollte. Also eine Größentabelle, was bei der Marke zum Beispiel einer S entspricht, was entspricht einer M und so weiter. Das heißt, wir können anhand einer Größentabelle auch schon einen Größenvergleich stattfinden lassen über den Scan der Kundin. Das ist das eine. Wir können aber auch Schritt 2, wenn die Brand bereit ist, zu sagen, hey, die Models, die wir im Shop haben, von denen machen wir noch schnell einen Scan und hinterlegen den, dann kann sich auch schon der Kunde mit seinem Bodyscan mit dem Bodyscan des Models vergleichen. Darüber hast du nochmal eine höhere Genauigkeit, als nur über Maßtabellen zu arbeiten. Aber viele Wege führen zum Ziel. Also unser Wunsch ist eigentlich, dass man wirklich Körper zu Körper matcht, weil wir das am genauesten finden. Aber das würde bedeuten, dass es natürlich auch toll wäre, wenn dann die Brands zum Beispiel nicht nur immer S-Models fotografieren, sondern auch mal also von XS bis XL oder XXL bis wohin auch immer sie gehen, weil wir uns eigentlich wünschen, dass generell ein viel diverseres Bild im Online-Shop-Bereich stattfinden sollte, als es jetzt ist. Also diese Size-Zero-Models oder S-Models, die wir so gewohnt sind, von dieser Sehgewohnheit wollen wir eigentlich weg. Deswegen haben wir jetzt auch in unserem allerersten Trial, wo wir es auf unserem eigenen Online-Shop implementiert haben, auf talktalkmarket.com übrigens, kleine Schleichwerbung, mal angefangen, auch alle Models, also alle Größen an Models zu fotografieren und von all diesen Models, also von XS bis XL, alle Avatare zu hinterlegen, sodass der Kunde wirklich schauen kann, welchem Körpertyp entspreche ich am meisten. Und da spreche ich jetzt wirklich über die Zukunft. Eigentlich wünschen wir von BioWare uns, dass wir uns komplett verabschieden können von diesen Maßeinheiten der Größen. Also, dass man gar nicht mehr sagt, ich bin S oder ich bin L oder was auch immer, sondern dass man sagen kann, ich bin Verena und mein Körper Verena entspricht in diesem Online-Shop der Lisa und dass ich gar nicht mehr eben nach einer S oder M suche, muss, sondern einfach nach der Lisa schauen kann. Oder noch besser, dass mir gleich alles angezeigt wird, was mir, Verena, passt. Gar nicht mehr mit irgendwelchen Größen betitelt. Darum sollte es eigentlich in der Zukunft gehen, finde ich.
Habt ihr jetzt schon eine Timeline, wie ihr vorgeht? Also die Marke, also oder BioWare AI, ist schon am Markt oder übt ihr jetzt auf TokTok Market und mit Lovejoy oder wie ist da der Stand der Dinge? Wie ist da eure Timeline?
Ja, Also wir haben in BioWare vor genau einem Jahr investiert und da waren die beiden Gründerinnen eben so weit, dass sie gerade das Patent bekommen haben. Die Forschung war sozusagen abgeschlossen und wir haben dann gemeinsam den Business Case entwickelt. Und unser Business Case sah dann eben vor, also ihr Business Case war eigentlich direkt auf diese Maßfertigung zu gehen, weil das eben natürlich das Steckenpferd ihrer Technologie ist. Und wir haben dann aber gemerkt, der Markt läuft uns davon. Es gibt, wie du wahrscheinlich weißt, ja viele Anbieter, die in Richtung Größenvergleich gehen und auch schon eben in Richtung 3D Bodyscan und so weiter. Also auch das ist nicht einzigartig. Aber einzigartig ist das, was wir dann als Business Case entwickelt haben. Da möchte ich noch nicht gerne alles preisgeben, aber ich kann sagen, dass wir momentan in der Beta-Phase sind, oder die Beta-Phase ist abgeschlossen, die Testphase ist abgeschlossen von der Größenvergleichstechnologie. Wir sind live gegangen vor 2 Monaten, also im November letzten Jahres, haben wir es das erste Mal auf unserem eigenen Shop getestet. Dort kann man es jetzt auch probieren und damit gehen wir jetzt auf die nächsten Shops zu und haben parallel eine App in der Entwicklung, wo sich jeder schon mal auf sein Handy runterladen kann, um seinen eigenen Bodyscan zu erstellen und zu speichern, mit dem er dann später in anderen Shops einkaufen gehen kann. Also eigentlich stellen wir uns so eine Lösung vor wie PayPal beim Checkout, dass du gar nicht mehr dich bei jedem Online-Shop dann nochmal extra scannen lassen musst und dass wir auch nicht uns in jedem Online-Shop jetzt implementieren müssen, sondern dass du am Ende des Tages einfach deinen Avatar auf dem Handy verwalten kannst, auch den deiner Freundin, Familie, Kinder, whatsoever, und mit denen dann online shoppen gehen kannst. Und genau, das ist so der Weg. Und die App soll Ende Januar fertig werden.
Oh, da bin ich schon ganz gespannt. Da freue ich mich schon drauf.
Ich mich auch sehr.
So ein bisschen noch mal auf dich, liebe Verena. Was war denn jetzt in deiner Laufbahn für dich die größte Herausforderung und wie bist du damit umgegangen?
Wow, also ich fand es sehr herausfordernd, ein Startup aufzubauen. Einfach aber also körperlich und mental und natürlich auch finanziell, also einfach so diese ersten Jahre Blut, Schweiß und Tränen, das fand ich sehr, sehr, es hat mich sehr viel weitergebracht und es gibt mir auch ein sehr großes Vertrauen, egal welches Problem momentan vor mir steht, bewältigen zu können. Also das ist so ein sehr, sehr wichtiges Learning für mich gewesen, diese Phase zu durchlaufen. Was aber jetzt im Nachhinein beziehungsweise als Follow-up sehr, sehr schwierig für mich war eben genau diese Rolle wieder zu verlassen, in die man sich ja so sehr irgendwie einarbeitet und mit der man sich auch so identifiziert, also die Rolle der Gründerin, und die jetzt über die Zeit, wo wir auch in andere Startups investiert haben und wo ich mittlerweile auch von mehreren Firmen CEO bin, die Rolle der Gründerin auch irgendwie wieder gehen zu lassen und sich auch mit einer neuen Rolle identifizieren können, nämlich die der CEO einer Holding und die einer Investorin, die quasi die Seiten gewechselt hat und jetzt nicht nur auf ihr eigenes Baby schaut, sondern vor allen Dingen darauf, dass es der Gruppe gut geht, dass es jedem Unternehmen in der Gruppe gut geht, dass wir Synergien untereinander nutzen und die quasi auf die Bedürfnisse und das Big Pictures von jedem einzelnen Businessmodell, das wir momentan betreiben, achtet. Das fand ich eine große Challenge und dazu habe ich mich tatsächlich auch erst letzte Woche durchgerungen, in meiner Bio in Instagram zu schreiben, dass ich nicht mehr nur die Gründerin von Lovejoy bin, sondern eben noch so viel mehr mache und es für mich gerade wichtig ist, diese Rolle auch wieder abzustreifen und mich mit der zu identifizieren, die ich heute bin.
Sehr schön. Kommen wir zu deinen Erfolgen. Was war für dich so der größte Erfolg jetzt in deiner beruflichen Laufbahn?
Ich kann es tatsächlich gar nicht so sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, so die Summe aller Einzelteile und ich fühle mich, wenn ich über Erfolg spreche, immer ein bisschen komisch, weil ich finde, dass Erfolg ja sehr unterschiedlich definiert werden kann. Meistens setzen wir Erfolg mit Reichtum oder Monetarisierung gleich. Und für mich ist es viel wichtiger, Erfolg im Businessmodell zu haben. Also sprich, für mich ist eine Marke erfolgreich, die zum Beispiel keine Sales nötig hat, weil sie abverkauft wird. Und da bin ich sehr stolz darauf, dass wir bei Lovejoy den Erfolg haben, dass wir immer so arbeiten konnten, dass wir noch nie einen eigenen Markensale haben mussten oder dass wir irgendwas reduzieren mussten. Das ist für mich beispielsweise Erfolg. Also mehr so Erfolg auch in Richtung Nachhaltigkeit. Arbeit. Für mich ist es Erfolg, dass ich nachhaltige Produkte entwickeln kann. Also jede Kollektion, die wir machen, jedes neue Produkt, das wir implementieren, da ist für mich der größte Erfolg, wenn ich sagen kann, das ist das nachhaltigste Produkt, das in dieser Produktkategorie möglich ist. Also jetzt zum Beispiel mit Rise aus Barcelona, unserem Sneaker-Label, einen Sneaker entwickelt zu haben, von dem ich ganz genau weiß, es geht nicht besser. Also das ist State of the Art. Das ist für mich Erfolg. Und da bin ich, da kann ich sagen, dass ich da in vielerlei Hinsicht auf der Produktseite erfolgreich bin oder auch eben auf der Art des Wirtschaftens. Aber mir fehlt tatsächlich noch der eine Punkt, dass ich sagen kann, okay, jetzt monetarisierter Erfolg, dass ich irgendwie ein Label wirklich skalieren konnte bis hoch hinaus oder dass ich was an die Börse gebracht habe oder solche üblichen Manager-Erfolge, wie man sie in der Rolle, die ich ja jetzt neuerdings habe, eigentlich eben als Erfolg definiert. Das habe ich noch nicht gehabt. Mal schauen, ob das vielleicht in den folgenden Jahren auch noch dazu kommt.
Ja, da drücke ich die Daumen und ganz ehrlich, das ist ja nicht der einzige Erfolg, wie du schon selber sagst. Insofern hast du schon ganz schön viel erreicht und vielleicht kommt der eine Punkt, der für dich noch wichtig ist, auch noch dazu. Und ich bin ganz sicher, also es klingt auf jeden Fall spannend, du machst es. Und vielleicht kannst du jetzt noch zum Schluss einen Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg geben, die gerade selber eine Marke aufbauen. Hast du da noch was?
Ja, ganz bestimmt. Also zum einen möchte ich sagen, wenn ihr Unterstützung braucht oder irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich gerne jederzeit anschreiben, weil ich auch sehr davon profitiert habe, dass andere vor mir schon mal diesen Weg gegangen sind und ich auch sehr oft da in den Austausch gegangen bin. Ich finde es total wichtig, dass man sich auch MentorInnen sucht. Und zum anderen kann ich sagen, dass was ich jetzt gerade erlebe, dass Gründungen, die heute stattfinden, auf einem ganz anderen Level stattfinden als das, was wir früher, ich sage jetzt mal früher, also vor 5 bis 8 Jahren, 5 bis 10 Jahren gemacht haben als Gründer, sowieso schon ein ganz anderes Level haben, ein viel hochwertiges, wie ich sagen würde. Also sprich, wir haben damals zum Beispiel noch Sachen selber verpackt und selber mit unseren eigenen Händen verschickt und uns eigene Systeme gebaut. Und ich habe so den Eindruck, Leute, die heute gründen, die suchen sich sofort einen Fulfillment-Dienstleister. Und ich würde den Tipp gerne loswerden, dass ihr damit auch direkt auf dem richtigen Weg seid. Also macht gar nicht erst alles selber, das ist nicht notwendig. Das hält euch eigentlich auch nur vom eigentlichen Business Case ab. Also konzentriert euch auf eure Stärken und nehmt bei all den Dingen, die euch nur Chaos und Arbeit und Aufwand bedeuten, Hilfe in Anspruch und geht gleich auf Leute zu, die das gut können.
Vielen Dank, liebe Verena, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat super Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank.
Danke für deine Fragen, liebe Sibyl, und danke für die Einladung. Und euch danke fürs Zuhören.